ARD. Sehen Sie Ihr Lebenswerk gefährdet, Ihren Traum gefährdet?
Ja.
Hallo zu Die Entscheidung. Ich bin eure Host Christine Auerbach und ihr habt gerade schon Astrid Freieisen gehört, die ehemalige China-Korrespondentin der ARD und Reporterin für diese Staffel.
Hallo auch von mir.
Und Wendt Pulli ist natürlich auch wieder mit dabei, mit einer großen Sorge.
VW wird auch nicht mehr existieren.
Was?
Das fürchte ich, das schmerzhaft für mich.
Wendt Pulli ist einer der wichtigsten Mitarbeiter von VW, als sich Volkswagen Anfang der 80er entscheidet, in China ein Werk zu bauen. VW wird richtig Kult in China. In den ganzen Jahren, in denen China vom armen Bauernstaat zum Hightech-Land aufsteigt, sind die meisten Autos auf Chinas Straßen Volkswagen. China und VW, it's a match, haben wir die letzten Folgen gehört. Warum soll das jetzt vorbei sein? Warum sollte VW nicht mehr existieren? Darum geht's in dieser dritten und letzten Folge von Wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Die ersten zwei Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Die Situation ist ernst.
Astrid, wie ernst? Also was passiert da gerade mit VW in China?
Du hast es ja schon gesagt, Volkswagen war jahrelang der Marktführer für Pkw in China. Und man muss sagen, VW hat dort immer noch 38 Fabriken. Der Verbrenner, mit dem VW so viel Geld gemacht hat, der verkauft sich immer noch gut oder sogar sehr gut. Aber bei den E-Autos, da hinkt VW hinterher. Da ist jetzt der Marktführer eine chinesische Autofirma und die baut ihren Vorsprung immerzu aus. Und das ist dramatisch für Volkswagen, weil wir werden gleich hören, wie wichtig das E-Auto-Geschäft für China ist.
Die E-Mobilität, die ist die Zukunft. Und du, Astrid, hast schon in deiner Zeit als Korrespondentin in China jemanden getroffen, der sehr gut für das steht, was da gerade passiert in China. Er wird, hast du mir gesagt, Vater des chinesischen E-Autos genannt.
Ja, 2007 habe ich diesen Herrn zum ersten Mal interviewt. Er war damals der Präsident der Tungji-Universität in Shanghai. Die gehört vor allem bei den Ingenieurswissenschaften zu den besten des Landes. Und Wang Gang, das war damals schon bekannt, ist eine Experte für alternative Motoren, also für alles, was nicht der Verbrenner ist. Und das Besondere an ihm damals war, er war keiner aus dem Elfenbeinturm-Universität, sondern Wang Gang, der kam direkt aus der Praxis und zwar aus der deutschen Praxis, deswegen war es für mich auch so einfach, mit ihm zu sprechen, weil er damals sehr gut Deutsch sprach. Er hat in Deutschland studiert und 10 Jahre bei Audi in Ingolstadt gearbeitet. Und diese Zeit hat ihn geprägt, das hat er mir im Interview mehrfach erzählt.
Ich schätze diese Zeit sehr. Ich habe in dieser Zeit vieles gelernt. Also man versteht durch eigenes Tun praktisch, wie ein Fahrzeug konstruiert wird, wie ein Fahrzeug gebaut wird, wie das an Kunden verkauft wird, wie die Qualität passen muss, wie die Service stimmen muss.
Aber Wang Gang hat damals schon weit über diese Motorhaube hinausgedacht. Ihm war völlig klar, der Verbrennermotor, der kann nicht auf Dauer die Lösung sein, schon gar nicht für ein Riesenland wie China, denn China hat viel zu wenig Ölvorkommen.
Die Verteilung von Erdöl ist nicht gleich. Aber die Verbrauch ist auch nicht gleich. Wo die meisten da Reserve gibt, wird wenig verbraucht. Wo die keinen haben, da wird mehr verbraucht. Wenn wir alle zugreifen, dann gibt es bestimmt Konflikt.
Also da ist ein Konflikt vorprogrammiert, sagt er. Wenn alle auf die Ölvorkommen zugreifen müssen, da ist er jetzt kein Hellseher bei dieser Prognose. Das sagen ja viele, sagt eigentlich jeder, dass es irgendwann knapp wird.
Ja, stimmt schon, aber du hast es ja vorher schon gesagt, China ist der größte Automarkt der Welt. Als Wang Ganmei das gesagt hat, war es das zwar noch nicht, aber es war abzusehen, es würde bald so weit kommen. Und wenn der größte Automarkt der Welt mal hustet, mal vom Verbrenner weg will, dann wackelt der Laden.
Ja, und genau das tut er. Und das sagt auch China eben genau, wir wollen weg vom Verbrenner. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind sie sehr erfolgreich schon damit. 60% aller E-Autos kommen heute aus China.
Genau, das liegt auch an Menschen wie Wang Gang. Kurz nach unserem Interview 2007 ist er nämlich befördert worden. Nicht mehr Unichef, sondern Minister für Wissenschaft und Technologie. Und das ist noch sehr viel bemerkenswerter, er ist kein Mitglied der Kommunistischen Partei. Minister zu werden, ohne Mitglied der Partei zu sein, das ist in China eigentlich kaum möglich. Und es zeigt schon, wie hoch Wang Gang angesehen ist.
Ja, und es zeigt vor allem auch, wie wichtig dieses Thema E-Mobilität der Regierung ist, wenn sie jemanden, der gar nicht aus ihren eigenen Reihen kommt, zum Minister machen.
Es liegt natürlich nicht nur an ihm, dass das E-Auto so am Vormarsch ist, sondern man kann sagen, Wang Gang ist ein Rädchen im Getriebe eines riesigen Plans der chinesischen Regierung. Dieser Plan, der heißt Made in China 2025 und hier wird er verkündet. Ich übersetze jetzt mal grob, was Li Keqiang, damals der Ministerpräsident von China, 2015 verkündet hat. Vorsicht, Vorsicht, Politikersprech. Wir müssen Made in China 2025 umsetzen und an einer innovationsgetriebenen, intelligenten Transformation festhalten. Wir müssen die grüne Entwicklung stärken und die Transformation von einem großen Produktionsland zu einer Produktionsmacht beschleunigen.
Also China will ganz nach vorne wirklich Macht werden.
Und das ganz schnell. 2015 gibt China diesen Plan Made in China 2025 raus und darin steht, dass China in 10 Jahren...
Jetzt, 2025 haben wir jetzt.
Genau, in 10 wichtigen Branchen technologisch weltweit auf Top-Niveau sein will. Eine dieser 10 Branchen, in denen China führend in der Welt werden will, Überraschung, Überraschung, das ist die Elektromobilität.
Da ist der Plan aufgegangen. Ich habe es ja gerade gesagt, 60% aller E-Autos weltweit kommen aus China. Da sind sie definitiv schon an der Weltspitze. Noch nicht ganz oben vielleicht, aber auf jeden Fall ganz nah dran.
Ganz nah dran. Das E-Auto kommt den Chinesen in ihren Ambitionen auch total gelegen, weil das wichtigste Teil eines solchen E-Autos, das ist die Batterie. Und Batterien herstellen, das können die Chinesen, das machen sie seit Jahren schon und da sind sie auch sehr viel besser als die Deutschen. Und dazu kommt noch, dass die chinesische Regierung viele Förderungen rund ums E-Auto rausgibt, auf verschiedenste Weise. Mal gibt es geringere Stromkosten für eine E-Auto-Firma oder mal ein Betriebsgelände umsonst und manchmal auch ganz klassisch Subventionen in Form von Geld. Und das Ergebnis ist, E-Autobauer, die schießen in China wie die Pilze aus dem Boden, vor allem die, die die Batterien schon länger gebaut haben, bevor sie mit den Autos angefangen haben. Und die größte dieser Firmen, die wird hier ja fast schon irgendwie besungen. Ein bisschen schüchtern klingt's immer noch, oder? Ja. Das war eine Aufnahme von der Automesse IAA in München. Und die Leute, die da rufen, das sind Mitarbeiter von BYD. BYD, das steht für Build Your Dreams, mach deine Träume wahr. Das ist mittlerweile der größte E-Autobauer der Welt. Und die Leute, die das hier rufen, das sind Mitarbeiter.
Aber der heißt wirklich Build Your Dreams als Firmenname.
Genau, der heißt so.
Scheint schon so ein bisschen so ein Ding zu sein, in China seine Mitarbeiter irgendwas skandieren oder singen oder rufen zu lassen. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in dieser Staffel.
Ja, das stimmt. Also so in einer Kolonne was zu tun, das gilt als motivierend.
Was es dann ganz praktisch bedeutet, wenn die chinesische Regierung sagt, wir pushen jetzt E-Mobilität, das wird klar, wenn man Wenpoli zuhört, den ehemaligen Mitarbeiter von Volkswagen. Der ist ja sehr gut darin, uns die chinesische Lebenswelt zu erklären. Und er hat uns erzählt, wie das in China abläuft, wenn man ein neues Nummernschild zum Beispiel braucht für ein neues Auto.
Normale Verbrennungsmotoren brauchen Nummernschilder. In China eine Nummernschild ist am schwierigsten zu bekommen. Durch Lotterie oder durch Auktions. Und dann nach zum Schluss da zahle ich viel Geld. Aber die Elektrofahrzeuge kriege ich sofort.
Ja, also wer wird da nicht umsteigen auf ein Elektrofahrzeug, wenn es einfach viel schneller geht und viel billiger ist, dafür ein Nummernschild zu bekommen als für den Verbrenner? Das ist so eine simple Idee, aber einfach so nachhaltig. Bleibt natürlich die Frage, wenn die chinesische Regierung so klar macht, wir setzen jetzt aufs E-Auto, warum zieht Volkswagen nicht mit voller Kraft mit? Ob die jetzt ihren Gewinn aus Verbrennern machen oder mit E-Autos, das dürfte ihnen ja eigentlich egal sein.
Ja, das möchte man meinen, aber es ist dann doch anders. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich war 2010 auf der Automesse in Peking. Das war also noch ein paar Jahre vor diesem Made in China 2025-Plan. Aber schon damals fiel uns Journalisten gleich am Anfang der Messe auf. Überall hängen da riesige Plakate und all diese Plakate, die fordern grüne Energie im Auto. Und dann kam Martin Winterkorn auf die Bühne, der Konzernchef von Volkswagen. Was sagte er? Er sagte das hier.
bis 2018 und in den Volkswagen-Konzern zum führenden Autobauer der Welt machen. Ökonomisch und ökologisch. Deshalb machen wir unsere Verbrennungsmotoren immer effizienter, sauberer und leistungsfähiger.
Martin Winterkorn, der redet erstmal vom Verbrenner und den zu verbessern, hat Priorität für ihn. Und erst nachdem Winterkorn das klar gemacht hat, erst dann kommt seine Sicht auf diesen neuen Trend E-Auto.
Hier in China arbeiten Regierung und Industrie mit viel Ehrgeiz daran, die Volksrepublik zum Leitmarkt für die Elektromobilität zu machen. Volkswagen wird diese Entwicklung nicht unterstützen. Wir werden sie aktiv vorantreiben. Der Volkswagen-Konzern soll auch bei der E-Mobilität Marktführer werden, weltweit und hier in China.
Okay, aber hier klingt es jetzt schon so, auch VW will bei E-Mobilität Marktführer werden, E-Mobilität als Zukunft. Also, Sie scheinen es schon verstanden zu haben.
Ja, es klingt so. Es gab damals sogar schon erste Projekte, auch mit der Uni von Mr. E-Auto Wangang. Und wir Journalisten haben damals immer wieder bei Volkswagen nachgebohrt. Ja, wo ist sie denn jetzt nun, eure große E-Offensive? Als Winterkorn das alles sagt, 2010 ist VW ja noch ein großer Player in China. Und die offiziellen Antworten waren ja, wie soll ich sagen, verdruckst. Interessanter war für uns Journalisten deshalb, was uns Mitarbeiter von Volkswagen in China so unter der Hand gesagt haben. Hey, das mit der E-Mobilität ist Volkswagen viel zu teuer. Neue E-Autos zu entwickeln, das kostet Milliarden. Das schmälert den Gewinn. Lieber machen wir erstmal unsere Verbrenner immer sauberer. Und unsere Technologie, die ist ja spitze. Damit wird die Regierung in Peking schon zufrieden sein.
Die haben das einfach nicht ernst genommen, oder?
Boah, das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber unterschätzt haben sie es sicher.
Vielleicht hätte ihnen auch einfach weiterhin jemand wie ihr ehemaliger Übersetzer, Van Poli, gut getan, der ja jetzt schon längst in Rente ist. Der hätte ihnen dann schon sagen können, dass es keine gute Idee ist, sich in China auf alten Lorbeeren auszuruhen, weil, ja, Volkswagen war mal Kult in China, vor allem mit dem Santana, aber
Chinesen hat keine Markenvertrauen.
In Deutschland gilt ja oft, man ist einmal VW-Fahrer, dann ist man immer VW-Fahrer oder einmal BMW-Fahrer, dann ist man immer BMW-Fahrer.
Das China hatte nicht. Das erste. Und zweitens, durch die Kulturrevolution hat der Chinesen eine Gewohnheit, eine Mentalität gebildet, wo das was gibt, man muss schnell hin, rascher holen.
Das ist jetzt wirklich total typisch für China, was Van Poli da gerade sagt. Die Kulturrevolution in den 60er und 70er Jahren und andere Massenaktionen unter Mao, die führen in China ja jahrzehntelang zu extremer Armut. Und wenn es dann mal was zu kaufen gibt, dann heißt es für die Chinesen Ellbogen raus, Erster sein. Das ist immer noch drin in den Leuten.
Van Poli hat uns auch ein Beispiel erzählt, und zwar das Beispiel von Xiaomi.
Ja, richtig, Xiaomi. Hm?
Das ist eine chinesische Firma, die vor allem Handys baut. Ja, aber dann haben sie auf einmal einen Porsche Cayenne kopiert.
Hundertprozentig kopiert.
Wieder das Problem mit den Kopien kennen wir schon aus den letzten Folgen.
Die Kunden standen Tage und Nacht, zwei Nächte, um ein Auto zu kaufen. Unmöglich, nicht in andere Länder.
Dieser kopierte Porsche Cayenne, der ist noch nicht mal getestet. Keiner weiß, ob der wirklich so gut ist, wie er beworben wird. Aber jeder will dabei sein, beim Hype. Wer weiß, wie lange der Vorrat reicht.
Das heißt, diese Kaufgewohnheit habt ihr unterschätzt.
Ja, und bei dieser Porsche-Kopie von Xiaomi, da kommt noch was hinzu. Xiaomi drückt den Wagen mit verrückten Rabatten in den Markt. Eigentlich müsste so ein Auto wie dieser kopierte Pseudo-Cayenne umgerechnet so um die 65.000 Euro kosten. Aber Xiaomi verscherbelt ihn für nur 30.000 Euro umgerechnet. Bei anderen chinesischen Marken ist es ganz ähnlich. Da kann sogar sein, dass du zwei Autos zum Preis von einem kriegst. Und das ist eine echte große Rabattschlacht. Da können westliche Autobauer wie Volkswagen nicht mithalten. Das hat mir die Pressestelle von VW nochmal bestätigt, dass das ein sehr, sehr großes Problem ist.
Also, deutsche Autobauer können nicht ganz so flexibel sein wie die chinesische Konkurrenz. Sie ruhen sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf ihren Lorbeeren aus der Vergangenheit aus und sie sind oft zu teuer. Das ist keine gute Kombi, alles zusammen.
Ja, by the way, es geht nicht nur den Deutschen so. Viele westliche Automarken sind inzwischen aus China komplett verschwunden. Dafür sieht man da jetzt auf den Straßen chinesische Marken fahren, von denen wir noch nie gehört haben. Und die Autos von denen, die sehen auch manchmal komplett anders aus als unsere Autos. Ich habe so gestaunt, als ich zum letzten Mal in Shanghai war. Riesige Dinger, sehr eckig, kühler Grill wie ein Raubtiergebiss, so ein bisschen. Ja, weil diese chinesischen Autos, die müssen halt ganz anders sein. Und das hat mir auch mein Gespräch mit Winfried Fahrland nochmal klar gemacht. Wir haben Winfried Fahrland in der letzten Folge schon kurz kennengelernt. Er ist der ehemalige Chef von Volkswagen China. Er hat das China-Geschäft des Konzerns geleitet während der Boomphase. Und ich habe ihn damals während meiner Korrespondentenzeit immer wieder interviewt als VW-Manager. Heute arbeitet er aber nicht mehr bei Volkswagen, sondern ganz woanders.
Da kommen wir später nochmal drauf, wo der jetzt gelandet ist.
Nur schon mal so viel. Der Verlauf seiner Karriere ist für mich ein Symbol für die gesamte Entwicklung der deutschen Automobilindustrie in China. Und genau deshalb wollte ich nochmal mit ihm sprechen für diesen Podcast. Er hat mir gesagt, um ein gutes Auto für den chinesischen Markt zu bauen, muss man erstmal verstehen, wie lange viele Chinesen an so einem Durchschnittstag im Auto sitzen.
Die Anfahrten zu den Arbeitsplätzen in China sind deutlich länger als die in Europa. Im Schnitt verbringt ein chinesischer Fahrer ungefähr 4 Stunden im Auto.
4 Stunden pendeln pro Tag, das ist eine Ansage.
Ja, deshalb wollen die Chinesen im Auto auch wie in ihrem Wohnzimmer sitzen.
Also möchte man Filme sehen und man möchte Social Media machen, Arbeiten, die man sonst an sich zu Hause erledigt. Also man nutzt das Auto als Zuhause und als Arbeitsplatz. Also alles, was auf dem Phone ist, Telefon, muss auch 1:1 gespiegelt werden im Auto.
Also ein perfekt digital ausgestattetes und vernetztes Auto ist auf jeden Fall super wichtig in China. Und da ist klar, im Digitalen, da ist uns Asien einfach meilenweit voraus.
Bei Volkswagen gab es zum Beispiel vor einigen Jahren riesen Shitstorms von Kunden, weil die Software in den E-Autos von VW nicht so lief, wie sie sollte. Da versucht Volkswagen gegenzusteuern, die Frage ist nur wie. Auf der IAA 2023 hier in München, da gab es eine mega überlaufene Pressekonferenz. Wenn du da nicht rechtzeitig warst im Saal, musstest du auf dem Boden sitzen. Und das Komische war, es war nicht die Pressekonferenz von einem der riesen Autobauer, sondern es war die Pressekonferenz des chinesischen Startups XPeng. XPeng und Volkswagen hatten nämlich gerade bekannt gegeben, dass sie zusammen 2 Autos bauen wollen. Weil XPeng eben genau das kann, was Volkswagen braucht und was ihnen fehlt. Sie können ein Auto richtig gut mit technischen Spielereien ausstatten. Hier mal ein kleiner Einblick vom Deutschlandchef von XPeng, Markus Schick.
Sie können mit Ihrer eigenen Stimme fast alles im Auto bewegen, was es gibt, ob Sie sagen, hey XPeng, mach bitte alle Fenster auf, da gehen alle Fenster runter, oder Sie sagen, hey XPeng, beschleunige von 100 auf 120, dann macht er das.
Das ist aber definitiv ein Wendepunkt. Also nicht, dass dieses Auto das kann, aber dass die so zusammenarbeiten, VW und dieses chinesische Startup. Weil Jahrzehnte waren wir es gewohnt, dass die Chinesen von uns lernen. Und jetzt ist es umgekehrt.
Ja, ein Riesenschock. Die Rollen wechseln. Deutschland lernt von China. Und es ist höchste Zeit, dass Volkswagen sich dieses Know-how ins Haus holt, um überhaupt noch im Rennen zu bleiben.
Ich halte mal fest. Damit ein Auto in China erfolgreich sein kann, ist es am besten ein E-Auto, das komplett vernetzt ist. Dinge, bei denen Volkswagen hinterherhängt. China drückt außerdem auf die Tube mit eigenen neuen Hightech-Autos. Und über all dem steht der Masterplan der chinesischen Regierung. Made in China 2025. China will führend werden in Industrien wie der Elektromobilität und pusht sie deswegen, wo sie kann.
Sie hat sogar lange einen Minister, der Vater der chinesischen E-Autos genannt wird.
Genau. Jahrelang war Volkswagen Marktführer in China. Der Platz in der Pole Position, der ist weg. Und auch kein anderer westlicher Autobauer ist mehr vorne mit dabei. Und dann kommt noch was, was diese Entwicklung noch mal so richtig, richtig beschleunigt.
Heute Morgen, 4 Uhr, kam es. Bis jetzt, wie spät ist es? Diese Gemüse, ist es, ob es alles verbrennt?
Das ist ein Video aus der Corona-Zeit.
Ja, was wir da hören, sind verzweifelte Menschen in China, speziell in Shanghai. Sie rufen bei Hotlines an, weil sie Hilfe wollen. Sie schildern, dass sie zu Hause eingesperrt sind, dass sie überhaupt nichts mehr bekommen, Schwierigkeiten haben, Essen sich zu beschaffen, Angst haben, dass sie krank werden, dass die Familien getrennt werden. All diese Dinge werden da geschildert über viele Minuten. Das Video geht noch weitaus weiter und es hat die ganze chinesische Bevölkerung total aufgerüttelt.
Was wir hier in Deutschland mitbekommen, Covid hat China im Griff. Es gibt brutale Lockdowns. Ganz China scheint stillzustehen. Das ist jedenfalls unser Eindruck.
Aber der stimmt nur zum Teil. Die Förderbänder in China, die stehen damals nur sehr kurz still. Das bekommen wir nur nicht so richtig mit. Nicht mal so gute Kenner der Autoszene in China wie der ehemalige VW-Manager Winfried Fahrland.
Was ich im Nachhinein erfahren habe, die Firmen waren durchgehend aktiv. Wir haben die Autos weiterentwickelt und die Ingenieure haben zu Hause weiterentwickelt und wir haben mindestens ein Jahr verloren. Und alle waren überrascht, als sie dann das erste Mal auf der Motorshow, ich weiß nicht, ob es Shanghai oder Peking war, direkt nach Covid waren. Da war die chinesische Automobilindustrie auf dem Sektor der Elektrofahrzeuge auf einem ganz anderen Niveau.
Aber wie haben sie das denn geschafft? Also wir haben es ja gehört, Mega-Lockdown, denen ging es ja auch nicht gut in dieser Corona-Zeit.
Das stimmt, aber entwickeln kann man ja auch im Homeoffice. Und da hat China auf jeden Fall geholfen, dass sie mit der Digitalisierung schon sehr weit sind, als Corona kommt. Klar muss man auch sagen, Corona hat China natürlich auch getroffen, so ist es ja nicht. Die Wirtschaft, die kommt so richtig immer noch nicht in Fahrt. Das Vertrauen ist flöten gegangen, dass es nur eine einzige Richtung für die Menschen gibt, die sie gewohnt waren, nämlich nach oben. Immer mehr Wohlstand. Die Leute, die haben jetzt Angst bekommen, die halten lieber ihr Geld zusammen. Und Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten, die ist jetzt gigantisch groß. Aber der E-Automarkt, der hat einfach rasant Fahrt bekommen seit Corona.
Also bei den E-Autos ist dieser Masterplan Made in China 2025 schon voll aufgegangen. Ein Großteil dieser Autos sind inzwischen komplett chinesische Produkte. Also da ist kein ausländischer Autobauer mehr beteiligt. Da ist China schon vom Produktionsland zur Produktionsmacht geworden, was sie ja wollen, genau wie angekündigt. Und ich finde schon, da gibt es Parallelen. Also Trump hat sein Make America Great Again. Aber China hat definitiv mit diesem Plan auch ein Make China Great Again.
Aus chinesischer Sicht ist es natürlich total relevant, dass Trump jetzt wieder an der Macht ist. Du hast es ja erwähnt, denn Trump belegt gefühlt alles und jeden im Ausland mit Zöllen. Er will die USA abschotten. Da ist es nicht schlecht, wenn man im eigenen Land selber alles entwickeln kann und herstellen kann. Und es ist auch nicht schlecht, wenn andere Länder von einem jetzt abhängig sind, weil vieles eben nur noch in China hergestellt wird. Weil, wer weiß, vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass wir Europäer uns auch entscheiden müssen und auch die ganze Welt sich irgendwann entscheiden muss zwischen diesen großen Handelsriesen China und USA.
Ja, und spätestens hier ist jetzt klar, es geht hier nicht nur um Volkswagen und das E-Auto und die deutsche Wirtschaft. Es geht um viel mehr. Es geht um Abhängigkeiten. Und zwar im Fall von China, um Abhängigkeiten von einem Land, das eine Autokratie bzw. de facto eigentlich eine Diktatur ist.
Ja, vor allem seit 2012 geht es immer mehr in diese Richtung. Da kommt nämlich der jetzige Staats- und Parteichef Xi Jinping an die Macht. Wir können ihn mal hören während seiner Antrittspressekonferenz.
I thank you.
Was Xi Jinping da sagt, heißt, China muss die Welt besser verstehen, die Welt muss China besser verstehen. Das klingt ja eigentlich erstmal
ganz okay.
Und es war am Anfang auch so, dass man wirklich dachte, oh, da kommt ein Hoffnungsträger, der geht noch mehr in Richtung Reformen. Aber das hat sich dann leider nicht bewahrheitet, sondern es wurde immer stärker in Richtung Personenkult, der auch so ein bisschen an Mao erinnert hat. Und die Überwachung, die hat sich immer mehr gesteigert. Das politische Klima ist sehr viel strenger als vor Xi Jinping. Es gibt kein freies Internet. Das gab es vorher auch schon nicht. Aber heutzutage ist die Überwachung noch sehr viel stärker, weil alle Vorgänge des öffentlichen Lebens mit dem Handy passieren. Diese Handys, die werden getrackt und alles wird mit Bezahl-Apps erledigt. Auch diese Bezahl-Apps verraten alles, was du tust.
Also so totaler Big Brother. So kommt es mir immer vor, wenn ich das höre.
Ja, das stimmt. Es ist totaler Big Brother. Die Regierung, die kontrolliert alles, auch die Wirtschaft. In nie gekannter Weise. Es war ja nie so, dass es eine völlig freie Wirtschaft war, ohne Regierungseinfluss. Nein, das war nie so. Aber seit Xi Jinping an der Macht ist, da hat sich das nochmal extrem verstärkt. Denn jede Firma muss jetzt zum Beispiel Parteizellen der Kommunistischen Partei in ihrem Unternehmen einrichten.
Was machen die dann? Oder wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Ja, das sind einfach Mitarbeiter mit Parteibuch, die auf einmal sehr viel Macht bekommen. Die müssen über alles informiert werden. Und sie können auch, wenn sie wollen, kräftig ins Operative reinreden. Und gegen die geht also nichts mehr. Und das geht noch weiter. 2013 zum Beispiel, da hat Volkswagen ein Werk in einer sehr schwierigen Provinz in China gebaut, der Provinz Xinjiang. Dort wohnen vor allem Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit, die in China seit vielen Jahrzehnten brutal unterdrückt wird. Und ausgerechnet in dieser Region baut jetzt Volkswagen 2013 ein Werk und eine Teststrecke. Warum? Weil die chinesische Regierung genau das will. Die zwingt ausländische Konzerne, dort zu investieren, um dort die Wirtschaft anzukurbeln.
Was passiert denn, wenn sie das nicht machen?
Oh, da kann man sich jede Menge vorstellen. So Nadelstiche, dann würde eine Firma, die sich dagegen wehrt, bei den Projekten benachteiligt. Dann hätte sie plötzlich Riesenprobleme mit der Bürokratie. Alles ginge super zäh und das alles kostet natürlich eine ganze Menge Geld. Und klar ist, wer fast 40 Fabriken in China betreibt und dort ein Drittel seines gesamten Konzernumsatzes macht, wie Volkswagen, der ist natürlich abhängig davon, dass die Regierung in einem solchen Land einem wohlgesonnen ist. Deswegen ist es auch so gewesen, dass Volkswagen jahrelang Kritik in Deutschland an diesem Werk in Xinjiang hingenommen hat und das Werk dann erst abgestoßen hat, als Volkswagen finanziell schon große Probleme hatte. Das war erst Ende 2024.
Also, erstes Fazit für unsere Staffel. Die fetten Jahre für deutsche Autobauer wie Volkswagen in China, die sind vorbei. Und wir haben natürlich auch bei Volkswagen nachgefragt, wie sie das alles sehen, was ihre Strategie ist, um vielleicht doch wieder nach vorne zu kommen.
Ein Interview wollte uns der aktuelle China-Chef von Volkswagen nicht geben. Danach hatten wir gefragt. Aber wir haben dann schriftlich Antworten auf Fragen bekommen. Und die Erkenntnis ist, sie setzen immer noch auf den Verbrenner. Sie schreiben uns, dass aus ihrer Sicht das, Zitat, profitable Geschäft mit den Verbrennerfahrzeugen noch sehr lange eine wichtige Rolle spielen wird. Und sie sagen, dass ihr Plan ist, genau mit diesem Geschäft aus den Verbrennerfahrzeugen das Geld zu verdienen für ihre, Zitat, Transformation. Was heißt Transformation? Natürlich das Umstellen auf Elektro und Digital.
Also so im Klartext, sie wollen den Verbrenner noch so lange melken, wie es geht, oder? Also
ja.
Und damit dann auf Elektro umstellen. Ist natürlich schwierig, wenn diese Verbrennerkuh gar nicht mehr so viel Milch gibt. Was passiert denn, wenn VW es nicht schafft, eben nicht aufholen kann?
Also was jetzt schon bei Volkswagen passiert, das kennt man von diesem Konzernriesen eigentlich bisher nicht. Finanziell ist es jetzt schon so eng, dass Volkswagen zwei Werke in Deutschland verkaufen will, Osnabrück und Dresden. Was dort irgendwann einmal passieren soll, ist noch unklar. Volkswagen-Chef Oliver Blume hat neulich Andeutungen über Investitionen von chinesischen Joint-Venture-Partnern in Europa gemacht. Was aber da dran ist an diesen Andeutungen, das habe ich die Pressestelle auch gefragt. Sie haben geschrieben, dass Volkswagen gerade an verschiedenen Optionen arbeite. Dazu gehöre die Möglichkeit, dass sich Volkswagen, Zitat, an einem Fremdkonzept beteiligt. Sonst wollen sie sich, und jetzt wieder ein Zitat, nicht zu Spekulationen äußern.
Was heißt das, an einem Fremdkonzept beteiligen? Da musst du uns das mal übersetzen, diesen Sprech.
Das ist ein bisschen kryptisch. Das kann zum Beispiel heißen, dass China bei Volkswagen in Deutschland einsteigt. Vielleicht wäre das ja so, das ist jetzt eine Spekulation. Da wäre Volkswagen ja jetzt nicht ganz allein, denn es ist ja seit Jahren so, dass chinesische Firmen in Deutschland investieren. Sie kaufen das, was dem Plan Made in China 2025 passt. Sie investieren in Krankenhäuser, in Maschinenbaufirmen, aber sie investieren auch in sehr sensible Bereiche.
Was auf jeden Fall klar wird, früher hat Deutschland in China investiert. Und jetzt ist es andersrum. Also früher war China die Werkbank, an der Deutschland und der Westen natürlich billig produzieren haben lassen. Jetzt ist China immer noch Werkbank, aber gleichzeitig übernehmen sie noch das, was bisher in Deutschland gemacht wurde. Also sie sind auch Auftraggeber, sie entwickeln selbst, sie machen eigentlich alles selber. Also die Rollen wurden nicht nur getauscht, sondern es ist eigentlich alles jetzt in China möglich. Ist natürlich die Frage, was bleibt dann für uns? Also was bleibt für Deutschland, wenn China uns eigentlich gar nicht mehr braucht, außer um bei uns zu investieren vielleicht?
Das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den man nachdenken muss. Denn man spricht ja bereits in der Wirtschaft und in der Politik darüber, dass es in Deutschland einen Prozess der Deindustrialisierung geben könnte und dass wir es sogar schon voll drin sind. Deshalb ist die aktuelle Geschichte von Volkswagen und China ja so wichtig für uns, weil es geht um Arbeitsplätze. Ich habe auch mit Winfried Fahland darüber gesprochen, dem ehemaligen VW-Manager, und der meinte, wir müssen da realistisch sein, weil wir werden vieles nicht mehr rückgängig machen können.
Ich glaube, dass die europäischen Hersteller und auch die amerikanischen, alle westlichen Hersteller eigentlich schon sehr viele Schlachten verloren haben. Ob sie schon den Krieg verloren haben, wage ich noch nicht zu sagen, aber es ist ganz kurz davor. Wenn man das Thema nicht ernst nimmt, dann hat die europäische und amerikanische Industrie auf diesem Sektor sich abhängen lassen.
Ich habe ja gesagt, die Karriere von Winfried Fahland, die ist für mich ein Symbol für die ganze Entwicklung in der deutschen Automobilindustrie. Denn er ist nicht mehr bei Volkswagen, er arbeitet jetzt für eine schwedische E-Auto-Firma.
Er ist dahin gewechselt, wo die Zukunft ist, ins E-Geschäft.
Ja, denn diese E-Auto-Firma ist zwar eine schwedische, aber sie gehört einem chinesischen Großaktionär, und zwar Li Shufu. Ich habe den mal interviewt, da hatte er gerade erst mal 5 Jahre Autos gebaut, aber schon damals voller Selbstbewusstsein. Er hat gesagt, ja, wir werden nicht ewig die Schüler bleiben. Es ist gar nicht so schwer, in die USA zu gehen und nach Europa zu gehen. Und was passiert ein paar Jahre später? Da kauft er zuerst Volvo und dann große Anteile an Mercedes.
Er ist definitiv nicht lange ein Schüler geblieben.
Nein.
Was ist denn dein Blick in die Zukunft, Astrid? Also wo ist Volkswagen in 10 Jahren und alle anderen deutschen Autobauer?
Oh, das ist eine sehr schwere Frage und da wage ich eigentlich keine Prognose. Wenn es gut läuft, dann verkaufen die genug, um ihre Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Das wäre schon sehr viel, denn das sind sehr viele Arbeitsplätze, wenn man vor allem die Zulieferer dazu rechnet. Dann arbeiten etwa 1,75 Millionen in Deutschland in der Autoindustrie und bei Volkswagen sind es direkt 300.000 Menschen.
Es tut sich aber auch was. Also VW reagiert auf diese ganzen Veränderungen. Beim Startup XPeng hat VW schon angeklopft, haben wir schon gehört, und eine Zusammenarbeit vereinbart. Und der Konzern hat zuletzt 1 Milliarde Euro investiert in ein Entwicklungszentrum für voll vernetzte E-Autos in China. Und entwickelt wird da direkt für den chinesischen Markt. Und so hofft Volkswagen, weiter im Geschäft zu bleiben. Alles in allem aber eine Situation, die ganz anders ist als damals, als wenn Pulli noch bei Volkswagen ist. Da geht es nicht darum, mit Ach und Krach irgendwie die Arbeitsplätze bei Volkswagen zu sichern. Da geht es darum, richtig durchzustarten in China. Er hat diese Aufbruchsstimmung mitbekommen, die Boomjahre. Und jetzt?
Ich bin ein Rentner. Ich habe nichts zu sagen.
Naja, Herr Lier. Sie hätten es doch nicht geschafft, Volkswagen nach China zu bringen, wenn Sie nicht doch ein paar Vorschläge hätten für die Herren und Damen Manager dort. Warum jetzt nicht nochmal das probieren, was schon mal funktioniert hat? An ein Werkstor klopfen. Aber diesmal klopft eine deutsche Delegation an ein chinesisches Tor.
Die sollen sagen, wir möchten gern euer Forschung und Entwicklung besuchen. Wir gucken mal, wie ihr arbeitet, genau wie damals.
Als eben eine chinesische Delegation vor den Werkstoren von Volkswagen stand, 1978. Und die Deutschen, sagt Wempoli, die sollen jetzt sagen,
ja, lass uns mal zusammenarbeiten. Und da würde ich die deutschen Experten vor dem chinesischen Tor so sagen.
Das war, wie Herr Li deutsche Autos nach China brachte. Folge 3. Make China Great Again. Reporterin
Astrid Freieisen.
Redaktion Ina Kraus. Technik Susanne Harasim. Die Entscheidung ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, der Redaktion Ausland und politischer Hintergrund. April 2025. Und ich bin Christina Auerbach. Ciao, wir hören uns. Und Astrid, die ist jetzt schon raus, weil China nämlich wieder ruft. Sie wird wieder hinfliegen für eine neue Recherche. Und ich kann schon verraten, es wird auch ums Thema Elektromobilität gehen. Und wenn sie dann zurück ist, wird es hier eine kleine Bonusfolge geben in diesem Feed, wo sie über ihre Recherchen berichtet. Deshalb abonniert uns am besten, dann werdet ihr diese Folge nicht verpassen. Alle unsere Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Liked gerne und kommentiert, wo es geht und gebt uns gerne Feedback. Am besten unter dieentscheidung@br.de. Die Adresse poste ich auch nochmal in die Shownotes. Genauso wie den Link zu meiner Hörempfehlung. Und zwar den Podcast Mitreden, Deutschland diskutiert. Dieser Podcast ist ein Experiment der ganzen ARD, weil alle ARD-Infowellen, die haben sich zusammengetan und senden zweimal die Woche eine Diskussionsreihe zu aktuellen Themen. Thema kann zum Beispiel sein, welchen Preis darf Sicherheit haben? Da geht es um die Zukunft der Ukraine. Oder direkt nach der Wahl, ist Deutschland jetzt ein geteiltes Land? Bei den Sendungen könnt ihr anrufen und mitreden und am Ende gibt's das Ganze als Podcast in der ARD Audiothek, genauso wie Die Entscheidung. Ciao für heute, sagt Christine Auerbach.